Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute treffen sich Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten zu einer Schaltkonferenz, um das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten. Aus der Politik, vor allem aus den einzelnen Bundesländern, sind da in den letzten Tagen zahlreiche Vorschläge gekommen. Wir wollen heute Morgen bilanzieren, wie sozialwissenschaftliche Begleitforschung auf die Frage weiterer Lockerungen schaut, was Analysen über die Stimmung in der Bevölkerung ergeben haben und wo Forscher politischen Handlungsbedarf sehen. Im Studio in Berlin begrüße ich jetzt meinen Kollegen Andreas Beckmann. Er hat sich einige Studien angeschaut und auch mit beteiligten Wissenschaftlern gesprochen. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, am Anfang bekam die Regierung ja viel Zustimmung für ihre Politik der Beschränkungen. Wie entwickelt sich denn jetzt die Stimmung?
Also die Zustimmung zu den Einschränkungen ist immer noch da, insbesondere was Reisebeschränkungen oder das Verbot von Veranstaltungen angeht. Das sagen jedenfalls die beiden großen Begleitstudien zur Corona-Pandemie, also die Corona-Studie der Uni Mannheim und das Covid-19-Snapshot-Monitoring COSMO. Aber beide sagen auch, die Akzeptanz lässt nach. Es gibt so etwas wie Ermüdungserscheinungen.
Was heißt das konkret?
Das heißt vor allem, dass das Social Distancing, also dass man das Treffen mit Menschen außerhalb des eigenen Haushalts vermeidet, dass das seit Ostern deutlich abgenommen hat. Vor allem Menschen, die alleine leben, suchen wieder Kontakte. Sie halten die Einsamkeit offenbar immer schwerer aus. Das gilt vielleicht noch ein bisschen mehr für Jüngere als für ältere Menschen, aber grundsätzlich durch alle Bevölkerungsgruppen.
Heißt das, mit der Zahl der Ansteckungen nehmen auch die Ängste ab?
Sie verschieben sich. Einerseits zeigen die Studie, dass weniger Menschen befürchten, sie oder andere, die ihnen nahestehen, könnten sich anstecken. Und auch die Sorge, dass das Gesundheitssystem überlastet werden könnte, die nimmt ab. Andererseits nehmen die wirtschaftlichen Ängste zu. Da spüren die Leute immer mehr Druck. Kurzarbeit wird wohl offenbar immer noch ausgeweitet, obwohl das nur mit einer gewissen Zeitverzögerung jeweils zu messen ist. Aber auch die Arbeit im Homeoffice wird gerade für Eltern zunehmend zur Belastung. Und so ist im Moment eigentlich die einzige gute Wirtschaftsnachricht, dass Entlassungen immer noch selten sind und so die Arbeitslosigkeit weiterhin gering bleibt.
Erwarten die Menschen denn dann weitere oder entschlossenere Lockerungen?
Das wäre jetzt die logische Schlussfolgerung aus diesen Befürchtungen. Und die Politik, Sie sagten es ja schon, vor allem die Landesregierung, kündigen die ja auch an. Wenn man sich aber die wissenschaftlichen Erhebungen ansieht, entspricht das nicht unbedingt den Wünschen der Bevölkerung. Da ist das Bild doch etwas widersprüchlicher. Sowohl die COSMO-Studie als auch zum Beispiel das Meinungsforschungsinstitut YouGov haben in der letzten Woche festgestellt, dass die Lockerungen zumindest noch etwa der Hälfte der Deutschen zu schnell gehen oder andersrum gesagt, nur 15% wollen jetzt ganz schnell lockern.
Wo ist denn überhaupt der größte Bedarf an Lockerungen?
Da ist einerseits der Bereich der Gastronomie oder des Hotelgewerbes. Immer mehr Leute wollen mal wieder ausgehen oder demnächst vielleicht auch wegfahren. Und die Branche andererseits braucht ja auch dringend eine wirtschaftliche Perspektive. Das andere ist der Bereich Bildung. Und da gibt es übrigens noch ziemlich große Forschungslücken, gerade bei der Frage, wie eigentlich Kinder diese Zeiten erleben. Das ist natürlich auch schwer zu erfragen, aber es starten jetzt zwei größere Studien zu diesem Komplex. Einmal ein Gemeinschaftsprojekt der Universitäten Frankfurt und Hildesheim und eine Untersuchung am Deutschen Jugendinstitut in München. Und beide wollen in Online-Umfragen wissen, die sie natürlich in Zusammenarbeit mit den Eltern durchführen. Da wollen sie Kinder befragen zwischen 13 und 15 Jahren und sie wollen wissen, was ändert sich aus ihrer Sicht, wie ändert sich aus ihrer Sicht das Familienleben, wie erleben sie Eltern, wie verändern sich ihre Beziehungen zu Geschwistern, Großeltern oder Freunden und vor allem, was bedeutet für sie die Schließung von Schulen oder Kitas?
Auch wenn diese wissenschaftliche Auswertung der Stimmen von Kindern ja noch dauern wird, gibt es denn aus der Bildungsforschung konkrete Vorschläge, was jetzt zu tun ist?
Darüber habe ich mit Marcel Helbig gesprochen. Er ist Professor für Bildung und soziale Ungleichheit an der Uni Erfurt. Und er sagt, das Ziel muss jetzt sein, alle Kinder wieder zu erreichen, sie wenigstens für 2 Tage pro Woche in die Schule oder in die Kita zu bringen, und zwar alle Jahrgänge. Damit der Zusammenhalt in den Gruppen erhalten bleibt und damit nicht die Schere noch weiter aufgeht zwischen denen, die zu Hause gut betreut und ausgestattet sind, und denen, die wenig Kontakt halten können, online, entweder weil ihnen die Geräte fehlen oder vielleicht auch die Hilfe durch die Eltern. Besonders gilt das natürlich für Flüchtlinge und Migranten, wo es manchmal dann auch noch an Sprachkenntnissen mangelt. Es müsse für alle seiner Meinung nach jetzt eine Mischung geben aus Betreuung übers Internet und direkten Kontakt mit den Lehrerinnen und Erziehern.
Zu den Kita- und Schulöffnungen gibt es ja jetzt ganz verschiedene Ankündigungen aus den Bundesländern. Droht da vielleicht auch ein Flickenteppich von Maßnahmen?
Vermutlich, also es wird sicherlich keine einheitlichen Lösungen geben, aber Marcel Helbig findet das auch gar nicht so schlimm. Im Gegenteil, er sagt, es ist gut, dass der Föderalismus regionale Differenzierungen zulässt und die solle man jetzt auch durchaus machen. Mehr Autonomie für die einzelnen Schulen, das war ja ein Schlagwort in der Bildungspolitik schon vor Corona und das werde jetzt umso wichtiger. In Thüringen zum Beispiel, wo er lebt, da gäbe es einige Landkreise mit hohem Infektionsgeschehen und da müsse man natürlich sehr vorsichtig sein. In anderen Kreisen seien die wenigen gemeldeten Corona-Patienten aber wahrscheinlich längst wieder genesen. Dort könne man also großzügiger öffnen. Und wenn man das gut erklärt, sagt er, dann würden Eltern und auch Kinder solche Ungleichheiten sicher auch verstehen.
Was lässt sich denn tun, um vor Ort Vertrauen bei den Eltern zu schaffen?
Ja, das Wichtigste sind natürlich die hygienischen Voraussetzungen und dann, dass die Lehrer oder Erzieherinnen Hände waschen und Abstand halten, durchsetzen. Aber das ist für Kinder natürlich sehr schwer einzuhalten. Und deshalb sagt Marcel Helbig, bleibt natürlich ein gewisses Restrisiko. Aber es gäbe ja derzeit durchaus Kapazitäten zum Testen. Die könne man dann gerade auch an Schulen und Kitas einsetzen. Und wenn dann Ansteckungen festgestellt werden, dann müsse man betroffene Einrichtungen notfalls eben wieder schließen. Und grundsätzlich meint er, wenn einzelne Eltern oder Kinder jetzt Angst haben, dann müsse man ihnen derzeit auch erlauben, weiterhin zu Hause zu bleiben.
Würde das denn nicht der allgemeinen Schulpflicht widersprechen?
Ja, das würde es natürlich. Und da kommt man in der Tat in einen Grundsatzkonflikt. Weil auf der anderen Seite der Schulbesuch natürlich ungeheuer wichtig ist. Darauf weist auch Martina Franzen vom Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen hin. Nicht zuletzt, weil Kita und Schule natürlich auch eine wichtige Kontrollinstanz sind, wenn es ums Kindeswohl geht und um häusliche Gewalt. Und dieses Thema komme im Moment leider viel zu kurz, obwohl zum Beispiel die Gewaltschutzambulanz der Charité in Berlin vorgestern nochmal auf einen deutlichen Anstieg hingewiesen hat. Aber solche Meldungen gehen eben sehr schnell unter und das zeigt für Martina Franzen, dass familien- und geschlechterpolitische Themen auch in dieser Krise sowohl in der Politik als auch in der Wissenschaft wieder nur am Rande behandelt würden.
Ja, es gibt also noch viel Handlungs- und auch Forschungsbedarf im Umgang mit der Corona-Krise. Wir sind gespannt, welche Lockerungen sich aus dem heutigen Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten ergeben werden. Vielen Dank, Andreas Beckmann in Berlin, für diese Einschätzung.